ARD.
Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Johannes B. Kerner. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Ob Quiz-Champion, Fußball oder große Silvestershow, seit Jahrzehnten ist Johannes B. Kerner einer der gefragtesten Fernsehmänner. Er moderiert Weihnachten mit dem Bundespräsidenten, die große Willkommensshow zum Jahreswechsel oder die Spendengala Ein Herz für Kinder im Dezember. Über all seine Projekte erzählt er jetzt in unserem Podcast, den Sie auch in der ARD Audiothek abrufen können. Johannes B. Kerner ist zudem sehr sportlich, geht laufen und hält sich fit. Er entspannt auf Sylt und interessiert sich für Kunst. In Bonn geboren, lebt er heute in Hamburg. Erfahren Sie mehr von diesem Mann jetzt im MDR Sachsen Sonntagsbrunch Podcast. Wir haben Mitte November, es gab immer noch sonnige Tage, aber eben auch das Novembergrau. Wie geht's Ihnen so mit dem November, dem unbeliebten Monat?
Um ganz ehrlich zu sein, ich habe mit dem November gar kein Problem, aber darf ich eine Sache vorne wegschicken? Einfach einen ganz herzlichen Gruß nach ganz Sachsen und wenn es sein soll, auch über die Landesgrenzen von Sachsen hinaus. Ich freue mich, dass wir miteinander reden können. Und jetzt zur Frage, ich habe mit dem November tatsächlich kein Problem. Ich habe mir so einen kleinen Trick angewöhnt, dass ich all das, was man üblicherweise im Januar erledigt, wo man die guten Vorsätze hat und weniger davon und mehr davon, dass ich das schon im November erledige, dann gehe ich einigermaßen fit in die Weihnachtszeit und dann kann das neue Jahr auch so kommen.
Also kein November-Blues?
Nee, eigentlich gar nicht. Klar, fällt mir auch auf, dass nach der Zeitumstellung das ganz schön früh dunkel wird. Aber man muss die hellen Stunden nutzen, wenn es die dann gibt, wenn es jetzt mal nicht so ein durchgehendes Grau ist. Die hellen Stunden nutzen, raus an die frische Luft und so. Das versuche ich schon auch. Gestern bin ich 1,5 Stunden Fahrrad gefahren. Da habe ich zwar ziemlich kalte Pfoten gehabt anschließend. aber es ist einfach schön, den Wind im Gesicht zu haben und einfach die Helligkeit mitzunehmen.
Sie haben natürlich auch in diesem November eine Menge zu tun. Da wäre demnächst ja auch die große Spendenshow Ein Herz für Kinder am 6. Dezember am Nikolaustag im ZDF. Ich nehme an, ein sehr wichtiger Termin für Sie und alle, die dabei sind.
Ist ein absolutes Highlight für mich als Fernsehmoderator. Für viele Zuschauer ist es ja auch ein Highlight. Und es ist, Sie haben das ganz zu Recht gesagt, mit für alle, die dabei sind, es ist eine Teamleistung. Also ich stehe da sozusagen verantwortlich in erster Reihe für die Arbeit von sicherlich 100, 150 Kolleginnen und Kollegen. Und das ist neben der Verantwortung für die Sache eine ganz besondere Bürde, Hürde, Herausforderung oder wie auch immer. Man möchte es einfach nicht gegen die Wand fahren. Man möchte die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen ins Ziel bringen. Und das versuchen wir am Samstag, 6. Dezember. Und ich sag mal, bislang hat das ordentlich geklappt und wir versuchen es in diesem Jahr nochmal.
Wer wird dabei sein, so von prominenter Seite?
Ah, kann ich schon eine ganze Reihe von Musik-Acts verraten. Ich weiß, dass Roland Kaiser dabei sein wird, dass Andrea Berg dabei sein wird, dass Santiano dabei sein wird, dass wir wunderbare Kinder haben, die unglaublich singen können. Also wir haben wirklich sehr, sehr gute Show-Acts und wir haben eine Reihe von absoluten Superstars. Das ist ja das Verrückte und Schöne zugleich, dass sich da wirklich Superstars, erste Liga, in den Dienst der guten Sache stellen, dort singen, ans Spendentelefon gehen, teilweise Reisen machen, um die Projekte zu besuchen. Es ist wirklich ein gemeinsames, großes Werk und auch wenn das am Ende, man kann immer sagen, es ist nur ein Tropfen auf einen heißen Stein, aber wäre die Welt besser, wenn es den Tropfen nicht gäbe? Oder andersrum, lass uns doch viele Tropfen machen. Und dann ist es vielleicht doch eine Hilfe für diejenigen, die Hilfe wirklich brauchen.
Laden Sie doch mal ein. Warum sollten wir denn als Zuschauerinnen und Zuschauer dabei sein?
Ein Herz für Kinder ist ein großes Gemeinschaftswerk, nicht nur hinter den Kulissen, sondern gemeinsam mit den Zuschauerinnen und Zuschauern auch. Wir versuchen natürlich gesehen zu werden, wir wollen gerne viele Zuschauer haben, aber es geht uns auch darum, dass wir viele animieren, ein bisschen etwas zu erübrigen. Und es ist verrückt, über die Jahre haben wir immer wieder gelernt, dass insbesondere die Menschen, die selbst jetzt nicht auf Rosen gebettet sind und die, ich sag's mal vorsichtig, das Geld nicht selber drucken, dass die bereit sind, 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro, manchmal sogar 50 Euro zu geben. Und wenn man das multipliziert, ich sag mal mit der Anzahl der Zuschauer, dann kann da etwas ganz Großes draus werden. Und was wir da machen ist, mit dem Geld können wir tatsächlich oder kann Ein Herz für Kinder, die Hilfsorganisation, tatsächlich das Leben von kleinen Menschen in Deutschland, in Europa und auf der ganzen Welt ein bisschen verändern. Ich habe das selbst gesehen, ich habe selbst Reisen gemacht, komme gerade wieder zurück aus Afrika. Wenn man das mit eigenen Augen gesehen hat, das verändert den Zugang noch einmal ganz besonders.
Sie haben ja schon eine Menge in Ihrer Moderatorenlaufbahn gemacht. Sportberichterstattung, Kochshows, Unterhaltung, Talk, Quiz. Am 6. Dezember gibt's wieder ein Herz für Kinder, die große ZDF-Spendengala live aus Berlin. Wir wissen, eine der erfolgreichsten Spendensendungen im deutschen Fernsehen, wenn überhaupt vielleicht die erfolgreichste. Wie bereiten Sie sich darauf jetzt vor?
Das ist vielschichtig. Erstmal vielen Dank für das Kompliment mit dem Erfolg. Das ist tatsächlich der erfolgreichste und wir arbeiten Jahr für Jahr daran, das wieder zu werden. Ja, mhm. Da gibt's ja nichts geschenkt.
Ja.
Wir wollen gute Ergebnisse liefern in jeder Hinsicht. Wie bereite ich mich vor? Vielschichtig insofern. Erstmal geht das über das ganze Jahr. Wir besprechen, welche Fälle behandelt werden, welche Themen behandelt werden, welche Gäste eingeladen werden, welche musikalischen Gäste eingeladen werden, wer am Spendentelefon sitzt und so weiter und so fort. Das ist ein Prozess, der mit verschiedenen, ich nenne das mal so fix, über das ganze Jahr immer wieder eng abgestimmt wird zwischen den Veranstaltern von Ein Herz für Kinder und meinem Sender, dem ZDF. Und dann geht das sozusagen zur Sendung hin, wird das immer intensiver. Jetzt steht das Gerüst der Sendung. Ich selbst bin gereist. Ich war in Kenia, in Mombasa und habe dort eine Schule besucht. Ein außergewöhnliches Erlebnis, die Arbeit einer Deutschen zu sehen, die dort seit Jahrzehnten Kinder in die Schule bringt und von der Straße wegholt, bin dann weitergeflogen nach Windhoek. Das war wirklich kein Urlaubsanhängsel, sondern das war ein eher unerfreulicher Stadtteil von Windhoek, wo eine andere deutsche Frau, eine junge deutsche Frau, ein Waisenhaus betreibt, mittlerweile einen Zufluchtsort geschaffen hat für ungewollt schwangere, junge Frauen, teilweise Mädchen, Kinder von der Straße holt, um ihnen die Möglichkeit zu geben, ein besseres Leben zu leben. Das ist mein persönlicher Zugang jetzt in diesem Jahr. Aber natürlich bereite ich mich intensiv auf die verschiedenen Fälle vor. Ich bereite mich auf die Gespräche mit Medizinerinnen und Medizinern vor und versuche dann einfach in der Sendung den Ton zu treffen. Mhm. Das ist leicht und schwer zugleich. Ton treffen klingt so lapidar, aber Ton treffen in einer inhaltlichen, atmosphärischen und auch emotionalen Achterbahnfahrt ist nochmal was anderes. Also Sendung ist für mich eine Herausforderung. Umso schöner das Gefühl, wenn wir am Ende 22:45 zusammen Großes geschafft haben.
Nun ist es eine Live-Sendung, die Sie da moderieren. Wie groß ist das Kribbeln so kurz vorher? Also ich stelle mir vor, das ist schon was anderes, als wenn ich jetzt in irgendeine Aufzeichnung gehe.
Ja, das mag sein. Nun bin ich ja im Herzen und von meiner Herkunft her Sportreporter. Insofern bin ich Live-Situationen gewohnt. Im Sport ist alles live oder das meiste. Und das haut uns Sportreporterinnen und Sportreporter nicht um. Mhm. Aber es ist anders als eine Aufzeichnung. Ja, es ist auch eine körperliche Herausforderung. Die Zuschauenden sehen ja die Sendung um 20.15 Uhr im ZDF und das ist völlig in Ordnung, haben dann hoffentlich zu Abend gegessen und haben ein Gläschen irgendwas vor sich oder einen Tee und schauen einfach die Sendung. Für uns hat das am Tag ja schon viel früher begonnen. Ich mache die ganze Sache nachmittags um 2:30 schon mal als Generalprobe. Mhm. Das geht dann so bis 4:45. Dann wird nochmal besprochen, finale kleine Veränderungen und so weiter. Dann ziehe ich mich zurück, dann lege ich mich einfach manchmal flach auf den Boden, um nochmal zur Ruhe zu kommen. Ich schlafe da nicht ein, aber ich kann ganz gut dösen. Dann esse ich vielleicht eine Suppe oder irgendeine klitzekleinigkeit. Dann gehe ich in die Maske, da kommen wir ja alle nicht dran vorbei. Und dann kommt eben noch die Live-Sendung. Drei Stunden oder gut 3 Stunden. Das ist schon auch körperlich, ohne dass ich jetzt jammern will darüber, aber das ist schon auch körperlich eine Herausforderung und eine Konzentrationsleistung. Ich freue mich drauf. Live ist besonders. Ich leide nicht am schlimmen Lampenfieber oder so. Mhm. Aber bei der Sendung kann ich sag's mal medizinisch, ich habe kein Lampenfieber, aber erhöhte Temperatur habe ich schon.
So ein Sonntag, wie sieht der bei Ihnen aus? Wie starten Sie in einen Sonntag, wenn Sie denn zu Hause sind? Ne?
Ich müsste jetzt 3-mal auf Holz klopfen und sagen, danke, 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 dass ich ein ganz guter Schläfer bin. Ich kann wirklich gut schlafen und insofern ist ein Sonntag für mich ein Ausschlaftag. Mhm. Und davon mache ich rege Gebrauch. Also sagen wir so, wenn ich so um 11:30, 12 ins Bett gegangen bin, dann kann ich schon so bis, oh, ich schlafe dann so bis 7:30 und dann drehe ich mich nochmal um und dann kann es auch mal 9 werden. Also ja. ich kann richtig gut schlafen. Mhm. Das ist ja auch ein schönes Gefühl. Also Sonntag ist ein Ausschlaftag. Wenn ich um 9 tatsächlich schon wach und fit bin und einen Espresso getrunken habe, dann gibt es auch manchmal den Gedanken, einen Gottesdienst zu besuchen. Das mache ich nicht in eifriger Regelmäßigkeit, aber schon hin und wieder. Mhm. Und wenn ich das nicht mache, kann ein Spaziergang sein. Ich gehe wahnsinnig gern zum Sport. Das heißt, ich packe meine Sachen, gehe ins Gym und gehe auf den Crosstrainer oder aufs Laufband. Wenn das Wetter super ist, gehe ich auch draußen laufen und verausgabe mich ein bisschen. Später dann, ich muss gar nicht sofort essen. Ich bin morgens so, kann ich ganz gut ohne.
Also gibt es einen Brunch später?
Ja, irgendwann gibt es dann ein bisschen später was. Das kann auch was Gesundes sein. Das muss aber nicht zwingend gesund sein. Und dann hoppel ich so in den Nachmittag. Oft gibt es Sportübertragungen, die mich natürlich per se interessieren.
Mhm.
Die Fußball-Bundesliga, die Premier League. Ich verfolge die Nachrichten, ich lese Zeitungen. Meine Leib- und Magenzeitung erscheint leider sonntags nicht. Deshalb nehme ich mir dann die Wochenendausgabe nochmal zur Hand und so weiter. Ein Spaziergang, ein Museumsbesuch. All das sind für mich Sonntagstätigkeiten. Jetzt im Herbst habe ich gerade etwas bis Naives gemacht und alle, die bei Stadtreinigungen arbeiten, mögen mir jetzt nicht böse sein. Ich bin durch so einen Laubhaufen gerannt wie ein kleiner Junge und habe das Laub so weggeschossen, dass die möglicherweise vorher mühsam zusammengefegt haben. Also ich bitte um, ich leiste Abbitte oder bitte um Nachsicht.
Jetzt wissen wir, wer es war.
Ja, genau. Also ich war, in diesem Jahr war es ich, aber nicht in ganz Deutschland, sondern nur in einem Laubhaufen. Und das hat totalen Spaß gemacht. Das hat mir richtig so ein Grinsen ins Gesicht getrieben und ich mag das Laub und ich mag die herbstliche Stimmung eigentlich. Ich bin einfach ein Freund der Jahreszeiten. Ich könnte nicht in Florida leben, wo es immer gleich warm ist. Und ich habe die Jahreszeiten total gern.
Sie sind Fernsehmann seit vielen Jahrzehnten, kann man schon sagen. Sie werden am 9. Dezember 61. Wie ist denn das so mit der 60? Hat ihr irgendwas mit Ihnen gemacht?
Tja, die ganze Wahrheit ist, hat gar nichts mit mir gemacht. Ich habe zum 60. Geburtstag
umso besser
im vergangenen Jahr ein wunderschönes Geschenk bekommen, nämlich 60 Briefe von Freunden, Familie, Kindern, engsten Leuten, aber auch Menschen aus dem erweiterten Umfeld. Das hat mich total gefreut und das hat mir irgendwie das Gefühl gegeben, dass ich einigermaßen stabil dastehe. Bin ich sehr froh drüber und auch sehr dankbar dafür. Die 60 hat nichts Wesentliches mit mir gemacht. Ich könnte es ein bisschen salopp sagen, ich warte immer noch auf die Midlife-Crisis. Wenn das rechnerisch hinkommt, dann werde ich ja mindestens 120. Warten wir es einfach mal ab. Nein, aber es hat mir keine Angst gemacht. Es gibt so viele mögliche Antworten darauf. Was ist denn die Alternative zu älter werden? Ist ja auch kein schöner Gedanke. Und deshalb nehme ich das hin. Es ist ja immer ein bisschen auch, was man draus macht. Im Rheinland sagt man, man ist so jung, wie man sich anfühlt. Ja, also das ist ein bisschen auch Mindset, würde man heute sagen. Und mein Mindset sagt mir, dass ich lange nicht fertig bin, sondern totalen Bock habe auf das Leben und auf alles, was da ist und auf alles, was kommt, was um mich herum passiert. Also ich bin von einer gnadenlosen und grenzenlosen Neugier und die möchte ich mir auch gerne halten.
Manche sagen dann, jetzt lasse ich es mal ein bisschen ruhiger angehen. Gibt's für Sie manchmal Momente, wo Sie sagen, oh, jetzt mal Füße hoch, ist ja auch ganz schön.
Ja, gibt's auch. Ja, gibt's auch. Ich habe gerade jetzt Anfang November so ein paar Tage ein bisschen ruhiger gemacht und da habe ich mal so in so einer App eine Meditation gemacht. Etwas, was sonst in meinem Leben keine Rolle spielt, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Aber ich fand das nicht uninteressant. Und da war auch jetzt nicht so eine Haschi-Puschi-Musik dabei, dass man gleich denkt, man ist in fernen Indien, sondern das war so ganz sachlich, so ein Text. Da habe ich so zugehört und auch das hat mich schon so ein bisschen runtergebracht. Habe ich gedacht, vielleicht mache ich das hin und wieder. Aber vielleicht auch nicht. Mal gucken. Es passte gerade so ein bisschen in die Jahreszeit. Ja, ein bisschen ruhiger angehen lassen. Es kommen ja dann später im Jahr nochmal ein paar ruhige Tage so um Weihnachten herum. Ich bin nicht so Team Ruhe. Ich bin eher Team aktiv. Auch eine Form von Team Anspannung. Ich hoffe, ich gehe mit diesem Treiben anderen Leuten nicht zu sehr auf den Keks. Aber ich bin schon jemand, der gerne aktiv ist und der gern was tut. Lieber machen als nicht machen.
Also wenn ich jetzt fragen würde, wobei Sie gut entspannen können, ist es eher der Spaziergang als das Sofa?
Ja, anspannend. Okay. Das mache ich übrigens manchmal. Ich lebe ja in Hamburg und gehe dann um die Außenalster von mir zu Hause plus Alsterrunde. Bis wieder nach Hause sind das ungefähr 9 Kilometer. Das ist ein schöner Spaziergang. Den gehe ich manchmal jogge ich es ja auch, aber manchmal gehe ich ihn auch flott und höre dann Nachrichten ein bisschen intensiver oder mal einen Podcast. Manchmal aber auch gar nichts. Dann ist das irgendwo zwischen Vogelzwitschern und Straßenverkehr. Das mag ich auch. Aber ich komme beim Spazierengehen eher runter als auf dem Sofa. Also auf dem Sofa geht es sehr schnell und dann schlafe ich. Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob das auch noch als aktive Erholung gilt.
Kommende Woche sind Sie Promi-Gast bei Wer wird Millionär?
Ja.
Zum wiederholten Mal.
Ja.
Ja. Und?
Ja.
Wie war es oder wie wird es sein?
Ich habe sonst immer ganz gut Geld gewonnen. Da geht es ja um den RTL-Spendenmarathon, der da unterstützt wird. Und all die Gelder, die da erspielt werden, gehen zugunsten dieses RTL-Spendenmarathons, was ja auch eine dolle Einrichtung ist. Ich habe sonst immer jeweils 125.000 Euro gewonnen.
Ja, Respekt.
Und das fand ich auch ganz gut. Die nächste Stufe wäre dann 500.000. Die Frage habe ich mir damals immer angeguckt, habe aber dann entschieden, also das Risiko ist mir zu groß. Mal sehen, wie es diesmal wird. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und bei Günther Jauch zu Gast sein ist immer eine große Freude und ich hoffe, er zwinkert mal mit dem Auge, wenn man Hilfe braucht. Warten wir es ab.
Es gibt ja Prominente, die sagen, nee, also so mache ich mich nicht zum Eimer oder zum Obst, ich in so eine Sendung gehe.
Warum nicht?
Aber ja,
so, naja, ich habe so viele Quiz-Sendungen moderiert.
Also, da kann man auch mal selbst hingehen.
Ja, irgendwas sollte hängen geblieben sein. Ja? Mhm. Und wenn das Ganze noch auf ein einigermaßenes Bildungsfundament fällt, dann sollte ich nicht an meine Hürde sind die ganz albernen Fragen am Anfang.
Ja. Die 50 und 100 Euro Fragen.
Oh Gott, wo ich dann immer denke, um Himmel, Herr,
muss man manchmal
im
so ein bisschen um die Ecke denken. Ne? Das
sag ist, mir doch. Ja, oftmals ist es ja so, dass die Antwort in der Frage schon drin ist. Aber man ist dann so hibbelig, dass man denkt, A, B, C, D, habt ihr noch ein E für mich? Ja, das ist verrückt. Aber ich hoffe, sollte da eine Hürde sein, hoffe ich schwer, dass Günther ja auch mir die Hand bietet und mich darüber zerrt, damit wir dann ernst um 4, 8 oder 16.000 Euro spielen.
Beim Promi-Special ist es ja manchmal schon so ein bisschen einfacher.
Ja, ich habe das schon erlebt und ich habe das auch gesehen. Sag mal so, die Fragen sind nicht einfacher, nee. Aber es gibt dann schon ein Räuspern hier und ein Kopfkratzen da und das Ganze ist ein Spaß, ohne dass man, das ist mir als Gastgeber einer anderen Quiz-Sendung ja auch wichtig, ohne dass man den Kern der Sendung verletzt. Mhm. Weil wenn man es nur noch Gaga macht, dann kann man auch einfach das Geld überweisen.
Ja.
Es soll schon ein kleiner Wettkampf drin sein und auch dieses Gefühl, dort auf sich alleine gestellt zu sein, in dem Sessel wirklich alleine zu sitzen, das ist besonders und das gilt für Menschen, die sonst auch im Fernsehen moderieren, genauso wie für Menschen, die sonst andere Jobs machen.
Wir beschließen diese erste Sendestunde mit einer Schnellantwortrunde. In einen neuen Tag komme ich gut mit.
Ausgeschlafen und dann ein Espresso.
An anderen Menschen mag ich.
Besonders gerne, wenn sie offenherzig sind und solidarisch.
Mag ich nicht.
Wenn sie engstirnig sind, verbohrt und ihre Meinung nicht ändern können.
Geld gebe ich gern aus. Für?
Reisen. Eine gute Flasche Wein. Für meine Liebsten.
Zum Lachen bringt mich.
Immer wieder die Heute-Show im ZDF.
Ja. Ja,
ist tatsächlich so. Also ich könnte jetzt länger darauf antworten, aber die kriegen mich immer wieder zum Lachen, das stimmt. Ja, eine ganze Reihe von Sachen. Ich bin, ich kann manchmal laut loslachen über die kleinsten Kleinigkeiten.
Nachts aufstehen würde ich für?
Für ganz viele, anders. Für wenige Menschen aus meinem direkten Umfeld, wenn man sie vom Bahnhof abholen muss oder vom Flughafen oder.
Mhm.
Und ansonsten ist am Aufstehen eigentlich das Schönste, dass man sich gleich wieder hinlegen kann.
Meine größte Stärke?
Darüber spricht man ungern selbst. Ich glaube, dass ich einigermaßen fair bin im Umgang mit anderen Leuten.
Meine größte Schwäche?
Ungeduld.
Haben wir was gemeinsam. Ein Tag war gut, wenn?
Ich Sport gemacht habe, mich gesund ernährt habe und ausreichend informiert habe.
Vor einer Woche gab es den Quiz-Champion. Verpasse ich persönlich niemals das härteste Quiz Deutschlands.
Vielen
auch
Dank.
Ein Format mit Experten, mit Kandidaten, die sehr klug sein müssen. Wie gern moderieren Sie gerade diesen Quiz-Champion?
Ich halte es für eine extrem schöne Sendung.
Ja.
Einfach, weil es einerseits ein hartes Quiz ist. Da geht es ja darum, dass die 5 Experten nicht nur irgendwie ein bisschen geschlagen werden müssen, sondern sämtlich in deren Kategorien. Das ist verrückt. Ich frage mich immer wieder, was sind das für Leute, die daherkommen und glauben, sie könnten es mit den 5 Experten aufnehmen. Was wir merken, und das freut mich total, dass es ganz viele tolle Frauen gibt, ganz viele junge Menschen, die unfassbar viel drauf haben. Neulich hatten wir mal einen 18-Jährigen, da habe ich gesagt, Gott im Himmel, woher weißt du das denn alles? Allein vom Lebensalter her, du kannst doch nicht diese ganzen Filme gesehen, diese Bücher gelesen haben, diese Länder bereist haben. Ach, es war einfach, Alter, das war krass, was der alles drauf hatte. Krass.
Kennen Sie die Fragen eigentlich vorher?
Teilweise ja, weil ich mich auf diese Schnellwissensrunden am Anfang vorbereite. Da geht es ja darum, in dieser ersten kleinen Hürde in der Sendung, 7 Antworten, richtige Antworten zu geben innerhalb von 60 Sekunden. Und meine Frage-Vorlesezeit läuft ja auch in die 60 Sekunden. Und da möchte ich es auf jeden Fall vermeiden, dass ich mich da verhaspel oder irgendwas undeutlich ausspreche oder unsicher bin. Auf diese Situation bereite ich mich intensiv vor und ansonsten nicht groß inhaltlich, sondern Aussprache von Namen, die ich selbst nicht kenne und so weiter. Also, dass man da einigermaßen akkurat ist. Aber ich lese jetzt nicht jede Frage. Lass mich in der Sendung auch überraschen.
Ja.
Das gibt mir Gelegenheit, dass ich dann mit den Kandidatinnen und Kandidaten mitfiebere, auch mitleide und manchmal auch eine Meinung habe, aber mit der halte ich hinterm Berg, weil es könnte ja auch sein, dass ich Unrecht habe. Hm. Und ich will um Gottes Willen nichts Falsches sagen.
In der letzten Show haben Sie sich schon ein bisschen aus dem Fenster gelehnt. Sie haben einer Kandidatin Taylor Swift-Karten angeboten oder versprochen, sollte sie nicht gewinnen. Nun hat sie nicht gewonnen, das heißt, Sie müssen das ja nun irgendwann einlösen.
Ne, ich muss das nicht einlösen, ich will das einlösen.
Okay.
Na, selbstverständlich. Jetzt lassen wir die Frau Swift erstmal heiraten, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich bin dabei, was diese Yellow-Sachen angeht, nicht so im Thema, aber ich habe gehört, dass sie jetzt Herrn Kelce ehelichen wird und dann wird sie irgendwann wieder auf Tournee gehen und sie wird auch wieder in Europa spielen und ich werde der Kandidatin mit aller Macht versuchen, mein gegebenes Versprechen zu erfüllen. Da gibt es überhaupt keinen doppelten Boden. Die Dame, die ja wirklich Pech hatte, weil sie Karten hatte, und zwar für dieses Wien-Konzert, was dann wegen einer Terrorismusdrohung abgesagt werden musste. Also die hat wirklich super Pech gehabt. Hm. Die soll Taylor Swift erleben. Ich selbst habe sie schon mal gesehen im Volksparkstadion in Hamburg und kann nur sagen, ganz gleich, ob die Musik das Liebste ist, was man hat. Die Show, die diese Frau abreißt, ist unfassbar. Eine so fleißige Künstlerin, die da 38, 39, 40 Songs abgespult hat. Mein also sie braucht meinen Respekt nicht, aber sie hat ihn trotzdem.
Sie leben in Hamburg, sind für den Quiz-Champion in Berlin, für ein Herz für Kinder in Berlin, also schon öfter mal in der Hauptstadt. Mögen Sie Berlin?
Ich mag Berlin sehr gerne. Ich habe selbst eine Verbindung dorthin, weil ich von 1979 bis 92 in Berlin, in West-Berlin gelebt habe, in Charlottenburg. Ja, dort sozusagen zu Mauerzeiten noch prägende gut 10 Jahre gehabt habe. Den Mauerfall selbst am 9. November am Brandenburger Tor auf der Mauer miterleben durfte. Mhm. Und danach dann eben das anfangs ja nicht ganz einfache Zusammenwachsen der beiden Städte miterlebt habe. Nee, ich habe eine starke Berlin-Prägung. Ich finde Berlin toll. Gleichzeitig wollte ich jetzt nicht zwingend dort für immer wohnen. Mhm. Ja, so ist das ist die ganze Wahrheit.
Sie haben ein anderes schönes Ziel, das Sie gern mal ansteuern. Sylt.
Ja.
Wie oft schaffen Sie es bis dahin?
Zu selten.
Ja.
Aber ich war gerade kürzlich dort und kann nur sagen, auch im November, oh Gott, das ist für mich, das ist mein Herzensziel. Ich sag's ganz ehrlich, das könnte auch Föhr oder Amrum sein. Meine Kindheit habe ich auf Borkum verbracht, also auf einer ostfriesischen Insel. Mir liegt die Nordsee einfach total. Ich mag den Wind, ich mag das, wenn die Wolken durchziehen. Ich mag die Brandung, ich mag die salzhaltige Luft. Ich mag Spaziergänge über die Wiesen, ich mag Fahrradtouren. Ich gehe da schwimmen, ich kann da gut essen. Ich, oh Gott, es ist für mich, Sie merken schon, es ist
und die Ruhe
an mein
natürlich.
Herzenszuhause. Ja, und die Ruhe. Mhm. Und die Ruhe, ja, ja. Und, mhm. und den Partyteil der Insel umgehe ich weiträumig und kann da sehr gut entspannen.
Wann sagen Sie, so jetzt ist's aber mal wieder Zeit, dahin zu fahren?
Jeden zweiten Morgen.
Okay.
Ja, nee, es ist tatsächlich so. Also die Sache ist ganz nah bei mir. Ja.
Wir haben ja schon vorhin gehört, dass Sie bei aktiven Dingen gut entspannen können. Wenn Sie so einen Tag nur für sich haben, was machen Sie? Sie sind alleine vielleicht zu Hause, so wo man sagt, ach, so ein Tag mal nur für mich.
Ich mag schon gern was machen und ich mag auch gern, wenn ich abends im Bett liege und die Augen zumache, dass ich dann das Gefühl habe, auf eine Art und Weise was geschafft zu haben. Insofern so einfach in den Tag reinbummeln bin ich nicht ganz der Typ für, aber ich beschreibe mal einen Tag, an dem vergleichsweise wenig passiert. Ich lese sehr gerne Zeitung. Ich lese natürlich wahnsinnig viel online, weil das heutzutage so ist und weil das zu einer breiten Information einfach dazugehört. Ich mag aber auch das Knistern von Papier. Ich habe bei meiner, so kann ich mich ja outen, bei meiner Leib- und Magenzeitung habe ich ein Abo, das mir einerseits den Online-Zugang komplett ermöglicht auf alle Artikel und auch auf die sozusagen E-Paper-Ausgabe, wie das heute heißt, der Zeitung. Aber ich habe am Freitag und am Samstag immer die Papierzeitung auch noch im Briefkasten, weil ich das einfach gerne habe. Ich mag gern das Rascheln von Zeitungspapier und mich da hinsetzen. Also das wäre sicherlich etwas Informationsaufnahme am Morgen. Das kann aber auch mal ein Morning Briefing sein oder eine lange Nachrichtensendung im Deutschlandfunk, höre ich auch ganz gerne mal. Mache ich nicht so oft, wie es jetzt vielleicht klingt, aber ganz gerne mal. Und es geht ja um einen idealen Tag.
Mhm.
Dann würde ich mir vielleicht einen frisch gepressten Saft holen irgendwo oder bei so einem Café um die Ecke Flat White mit Hafermilch und ein bisschen shoppen. Also Schaufenster gucken. Ja, ich bin aber jetzt nicht so ein großer Shopper, aber ich gucke dann schon mal, was ist so angesagt, was tut sich. Ja, auch dann kann ich einkaufen gehen. Wenn ich richtig Zeit hätte, dann überlege ich mir, was könnten wir heute essen und mache dann entweder was Einfaches, eine Bolo oder mache mal einen Fisch oder sowas und dann mache ich richtig eine Liste. Dann kaufe ich auch wirklich das ein, was ich brauche. Ja? Ich bin kein Besteller, sondern ich gehe noch in den Supermarkt. Mhm. Dann kaufe ich, was ich brauche, dann wird geschnibbelt und dann koche ich auch in aller Ruhe und so. Das macht mir schon Spaß und ich kann, glaube ich, sagen, dass, wenn ich gekocht habe, dass die Küche aufgeräumt ist. Also ich lasse nicht alles stehen und liegen, sondern ich mache währenddessen auch sauber, sodass man dann ja, entspannt sich hinsetzen kann. Wenn richtig Zeit ist, wärme ich das Geschirr vor im Ofen. Kommen wir ja ganz gut, so 60 Grad gibt es ja so Programme. Da habe ich schon Spaß dran. Dann esse ich mit meiner Frau oder Kinder sind zu Gast oder so. Da freue ich mich. Dann wird geratscht und ja.
Klingt schön.
Ja, ehrlich gesagt, wenn ich es gerade so selber erzähle. Ich weiß jetzt, was ich morgen mache.
Okay.
Ja, klappt leider nicht. Ich habe keine Zeit. Na gut.
Auch in diesem Jahr stimmen Sie uns gemeinsam mit dem Bundespräsidenten aufs Weihnachtsfest ein. Am Heiligabend um 18 Uhr gibt's wieder Weihnachten mit dem Bundespräsidenten, also mit Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau. Das ist ja nun schon eine ganz gute Tradition. Wie ist es für Sie, so nah dran zu sein an ihm?
Ich habe großen Respekt vor dem Bundespräsidenten. Ich finde, das gehört sich auch. Das ist ja der höchste Repräsentant bei uns im Staat. Ich habe sowieso Respekt vor Menschen, die in der Politik agieren und sozusagen ihren Alltag dort verbringen. Ich finde es wichtig, dass Menschen sich politisch engagieren. Nun ist Frank-Walter Steinmeier jemand, der über die Jahrzehnte in verschiedenen Funktionen ganz viel getan und gemacht hat. Ich freue mich, ihn zu treffen. Ich hoffe, formvollendet. Wann immer wir uns dann treffen, sage ich Guten Tag, Herr Bundespräsident. Das sage ich jetzt nicht dann die ganze Zeit, aber einmal am Anfang, finde ich, gehört sich das.
Ja.
Und das ist schön, mit ihm zusammenzutreffen. Letztes Mal hat er, glaube ich, gesagt, ach, immer wenn ich den Kerner sehe, dann ist bald Weihnachten.
Und das, wie ist das so?
Ja, ich finde ihn total angenehm, okay. weil er auf eine Art und Weise, sagen wir mal so, ein Bundespräsident kann ja nicht komplett unprätentiös sein, weil er ist ja der Bundespräsident. Der hat die Standarte vorne am Auto, er repräsentiert uns national und international, deshalb kann er jetzt nicht jeden Unfug mitmachen. Aber er ist schon jemand, der auch lachen kann, der einen Spaß drauf hat, der, ich finde, sehr nah bei den Menschen ist. Ich weiß, dass er oftmals seinen oder immer wieder im Jahr seinen Amtssitz für mehrere Tage in die Regionen verlegt, um dann vor Ort wirklich in den Kontakt zu kommen mit ganz vielen Menschen. Das verfolge ich bei Instagram und finde das ganz beeindruckend. Also ich halte ihn für sehr nah dran an den Menschen. Ich finde übrigens auch, dass seine Rede, die er zum 9. November gehalten hat, dass die Hand und Fuß hatte. Und natürlich kann man immer, wenn ein politischer Mensch sich äußert, trefflich darüber diskutieren. Und das soll man auch. Aber ich finde, dass er da eine ganze Reihe von guten Vorlagen gegeben hat für sehr sachdienliche Diskussionen. Ich mag ihn. Ich mag auch seine Frau sehr gern, die auch eine sehr, sehr engagierte Frau ist. Dieses Amt der First Lady haben wir ja gar nicht in Deutschland. Insofern muss die Frau des Bundespräsidenten das auf ihre Art und Weise füllen. Und das macht sie mit großer Werbe, großer Hingabe und ich glaube auch mit großem persönlichen Engagement.
Sie betonen und haben es vorhin auch schon betont, dass Sie auch Sportreporter sind. Sie waren bei Fußball-Europa- und Weltmeisterschaften dabei, Champions League, Olympische Spiele. Und wir haben ja ein sportliches Jahr 2026 vor der Nase. Olympische Winterspiele Italien, Fußball-WM, USA, Kanada, Mexiko. Schauen wir mal auf Olympia. Welche Sportarten, so Wintersport, interessieren Sie?
Ja, naja, also wir alle Deutschen, wir haben ja sozusagen ein zweites Herz im Körper. Das ist das Biathlon-Herz.
Ja. Ja.
Die Einschaltquoten sind ja exorbitant. Ich finde Ski Alpin toll. Ich finde es verrückt, wenn die sich da runterstürzen. Ich mag unsere Bobfahrer und Rodler, weil die ja sichere Medaillenbringerinnen und Bringer sind. Ich habe für den Wintersport relativ viel übrig, muss ich wirklich sagen. Ich habe nie groß als Reporter gearbeitet. Ich habe nur einmal Olympische Winterspiele mitgemacht als Moderator. Das war 2006 in Turin. Aber ich gucke natürlich wie ein Verrückter. Also das ist die Jahreszeit, wo auch Curling wichtiger ist als alles andere.
Haben Sie jemals selbst so Wintersport gemacht?
Ja. Ich bin Skifahrer. Ich bin kein glänzender Skifahrer. Also ich wäre kilometerweit entfernt von irgendwelchen Rennen. Aber ich tue es gerne. Und immer wieder und habe mir es ehrlich gesagt vorgenommen, in diesem Jahr auch nochmal zu tun. Oder zum Jahreswechsel, also in dieser Saison.
Sie sind ja überhaupt sehr sportlich. Irgendwo habe ich neulich gehört, so 4-5 Mal in der Woche wird Sport getrieben. Und überwiegend Laufen, Crosstrainer?
Crosstrainer ist so für Cardio. Also das mache ich dann schon ein bisschen länger, so ein Stündchen oder so, gutes Stündchen. Höre ich dann Podcast dabei oder Musik oder gucke mir Sachen an bei YouTube oder in den Mediatheken dieser Welt. Ja, Laufen auch. Ich hatte jetzt im April eine Knieoperation. Deshalb ist halt so ein bisschen Meniskus war da gerissen und musste gemacht werden. Und ja, da bin ich noch nicht wieder bei 100%. Ich bin ja schon eine ganze Reihe von Marathons gelaufen. Das würde ich jetzt heute nicht schaffen. Aber ich arbeite mich ran und mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ich werde auch wieder längere Strecken laufen.
Wäre Marathon nochmal ein erklärtes Ziel?
Jetzt, wo ich hier so entspannt sitze, sagen wir, ja. Also ja. Ich bin 4-mal Marathon gelaufen. Ja. Und ich hatte immer das Ziel, unter 4 Stunden zu laufen. Und mein allererster zum Beispiel, den bin ich gelaufen in 4 Stunden, 8 Minuten. Und dann habe ich danach immer erzählt, wie war deine Zeit? Ja, 3,68. Das klingt schon mal ganz gut, aber es ist ja eine sozusagen Selbstlüge. Und den 4., das war 2019, bin ich dann tatsächlich in 3,56 und noch ein paar zerquetschte gelaufen. Habe also dieses Ziel erreicht, da ist ein Haken dran, aber dieses Gefühl, die Herausforderung anzunehmen, sich hinzutrainieren, gewichtsmäßig auch genau da zu sein, dass man das einigermaßen gut überstehen kann. Also ich kann das nicht ausschließen, dass ich es nochmal versuche. Mhm. Ich will es aber auch nicht versprechen.
Respekt, ja. Also.
Ja, also versprochen ist es nicht, aber mal gucken, was kommt.
Lassen Sie uns mal über Fußball reden. 2026, ja. WM in den USA, Kanada, Mexiko. Bei den letzten Europa- und Weltmeisterschaften haben Sie für Magenta TV gearbeitet.
Yep.
Wird es wieder so sein?
Ja, genau so wird es sein. Ich kann jetzt also schon sagen, 11. Juni, oh, 26, Mexico City, Aztekenstadion. Wenn nichts Schwerwiegendes dazwischen kommt, dann bin ich da dabei.
Neid. Ja, also ich verfolge das am Fernsehen, gucke auch fast jedes Spiel.
Mhm. Schön.
Nehme immer Urlaub dafür.
Ja.
Ich sehe sie also auch auf Magenta TV.
Morgen ist ja Länderspiel in Leipzig.
Jawohl.
Ja, morgen ist das Spiel gegen die Slowakei in Leipzig. Mhm. Ist wichtig.
Ja, genau.
Wir müssen Gruppenkopf werden, damit wir bessere Losmöglichkeiten haben am 5. Dezember, wenn die Gruppen zugelost werden. Mhm. Ja, in Washington wird das ja sein.
Was erwarten Sie von der WM? Also reden wir vielleicht mal über die Länder, in denen diese WM stattfindet.
Also Kanada, Mexiko, USA, das sind ja 3 Austragungsländer, wobei der Großteil der Spiele in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden wird. Ich erwarte natürlich eine ganze Reihe von Reisen, weil die Distanzen sind schon extrem.
Ja.
Kann jetzt noch nicht sagen, wie wir reisen, aber ich werde viel vor Ort sein und freue mich total auf die Zusammenarbeit mit den Experten, die wir da haben werden. Thomas Müller wird es sein, der mittlerweile in Vancouver spielt, aber eines der Gesichter des deutschen Fußballs ist und ein absolut unterhaltsamer Typ mit großer Fachkenntnis. Ich freue mich auch sehr auf den 2. Experten, der ist ja gerade erst verkündet worden, also auf die erneute Zusammenarbeit mit meinem Freund Jürgen Klopp, der auch dabei sein wird bei der Fußball-Weltmeisterschaft für Magenta. Und das wird sicherlich eine sehr, sehr schöne Sache. Wir wollen versuchen, absolute journalistische Standards zu setzen. Wir wollen top informativ sein, super Sportberichterstattung machen, gleichzeitig den Spaß an der Sache natürlich mitsenden, weil eine Fußball-Weltmeisterschaft, zumal eine mit 104 Spielen, das ist ja völlig verrückt, die kann man ohne Spaß vermutlich nicht ganz aushalten.
Ich erinnere mich noch gut an die Fußball-Weltmeisterschaft 1994, die damals ja das erste Mal in Amerika stattfand. Und ich weiß noch, da habe ich mir irgendwie die Nächte um die Ohren gehauen. Also Spiele so um Mitternacht und sowas.
Gibt's. Ich war 94 auch dabei, hatten unser Studio in Chicago, kann ich mich noch gut dran erinnern. Tatsächlich sind die Anstoßzeiten, ich sag mal, durchwachsen. Es gibt in der Vorrunde 4 Anstoßzeiten, 18 Uhr, 21 Uhr, 0 Uhr und 3 Uhr. Mhm. Es ist mal davon auszugehen, dass die FIFA alles daran setzen wird, dass die Anstoßzeiten für die jeweiligen Heimatzeitzonen so sind, dass das erträglich sind. Also ich bin eigentlich sicher, dass die deutsche Mannschaft spätestens um 21 Uhr die Gruppenspiele macht. Nach dem 5. Dezember wissen wir es ganz genau. Ja, es ist an einem anderen Ende der Welt, aber wir müssen auch mal dran denken, wir sind nicht der alleinige Nabel. Oftmals sind solche Veranstaltungen in Europa. Dann gucken die Amerikaner, die Asiaten, die Südamerikaner zu ungewöhnlichen Zeiten. So ist das. Und ich finde, der Fußball ist es wert, dass er auf der ganzen Welt gespielt wird und von der ganzen Welt geguckt wird.
Und der ist es wert, dass wir uns auch mal einen Wecker stellen.
Warum? Ja, ganz genau. Wir werden, wenn ich das werblich sagen darf, bei Magenta während der Fußball-Weltmeisterschaft ein richtig so eine Art Frühstücksfernsehen machen. Mit einem Service für diejenigen, die zum Beispiel früh raus müssen und nicht um 0 Uhr und um 3 Uhr Fußballspiele angucken können. Die werden sehr kompakt informiert werden über alles, was in der Nacht war. Also das wird zumindest in der Vorrunde fast eine Rundum-Berichterstattung sein.
Wie gut stehen wir momentan da?
Ja, also ich glaube ja, dass wir glänzende Fußballer haben, wirklich glänzende Fußballer. Und dass es für Julian Nagelsmann darum gehen wird, dass er die perfekte Mischung hinkriegt. Dass er aus einer, ich sag mal, Gruppe von super talentierten Fußballern ein Team macht. Im Idealfall sogar eine verschworene Gemeinschaft. Das ist seine Aufgabe. Er hat das schon einige Male echt ganz gut hingekriegt oder sehr gut hingekriegt. Und warum soll er das nicht nochmal schaffen, dass er seine Truppe sozusagen formt? Ich weiß noch, Europameisterschaft 24 in Deutschland, da das Ausscheiden im Viertelfinale, das war ja wirklich unglücklich. Aber man hat doch gemerkt, dass die Nationalmannschaft das Potenzial hat, die ganze Nation zu begeistern. Und warum soll uns das in Mexiko, den USA und Kanada im nächsten Jahr nicht nochmal gelingen? Ich hätte gar nichts dagegen, wenn die Deutschen ganz weit kommen. Und ich will gar nicht einzelne Spieler nennen, die herausragen. Ich will einfach nur mal sagen, dass wir jetzt mit einem Stürmer vom 1. FC Köln, da kannten vermutlich bis vor ein paar Wochen die Leute den Namen noch nicht mal, oder mit einem Offensivmann vom FC Bayern München, der spielt zwar jetzt erstmal U21, aber lass diesen Lennart Karl mal noch ein paar gute Bundesligaspiele machen, dann ist er auch A-Nationalspieler. Also, dass wir wahnsinnig gute Nachwuchsleute haben, ein gesunder Musiala, wenn er wieder da ist, ein formstarker Wirtz, ein Kimmich, der ein absoluter Leader ist, ein intelligenter Spieler und so. Also, Sie merken, ich komme ins Schwärmen. Ich finde, wir haben eine gute Mannschaft.
Was trauen Sie Ihnen zu?
Ja, Sie müssen es halt auf den Platz bringen. Früher hat man gesagt, Halbfinale ist Pflicht und dann mal gucken. Ich finde, Halbfinale ist Pflicht, finde ich schon einen ganz schön scharfen Satz, wenn ich mir überlege, dass es ja auch Franzosen gibt und Spanier gibt und eine Reihe von anderen sehr talentierten Fußballnationen. Sag mal, Vorrunde überstehen, dann sehr konzentriert in die K.O.-Spiele gehen. Es gibt ja diesmal sogar ein 16. Finale, dann 8. Finale, dann 4. Finale. Es ist gut zu tun bis zum Endspiel, aber ja, ich habe keine anderen Termine. Ich bin gern dabei.
Ich auch. Ich habe zwar andere Termine, aber irgendwie muss es dann doch sein. Sie sind mit einer Kunsthistorikerin verheiratet. Welche Kunst interessiert Sie?
Wenn meine Frau jetzt zuhört und mich dabei ertappen würde, dass ich über Kunst rede, dann würde sie in schallendes Gelächter ausbrechen. Und das möchte ich ihr und uns und mir insbesondere auch ersparen. Also, ich interessiere mich für Kunst, das stimmt.
Okay.
Aber tatsächlich ist mein Interesse so, dass ich mich vor ein Bild stelle und sage, gefällt mir oder gefällt mir nicht.
Okay.
Ich bin da wirklich schlicht. Ich kann auch an Gemälden einfach vorbeigehen, weil es mich nicht zeckt. Macht nichts mit mir. Sowas gibt es tatsächlich. Warum auch nicht? Kunst liegt im Auge des Betrachters. Was ich jetzt durch eine Reihe von Besuchen bei größeren Messen und Ausstellungen und so weiter erlebe, ist, dass es schön ist, einfach mal als +1 hinterher zu tappern und die Augen schweifen zu lassen und das alles aufzusaugen. Mhm. Ich war neulich bei einer wirklich bedeutenden Kunstmesse in Paris und da hat sie mich mitgenommen. Und dann habe ich mir das alles angeguckt und dann sind wir so relativ schnell da durchgegangen, weil sie immer sehr schnell sich einen Überblick verschaffen muss, was, wann, wo, wer, wie und so weiter, um zu sehen, was gerade der Markt macht. Und dann haben wir einen Kaffee getrunken und hat sie gesagt, dann und jetzt machen wir die gleiche Runde nochmal ganz in Ruhe. Dann habe ich gesagt, oh, ich glaube, das machst du schön alleine. Ich muss jetzt mal ganz kurz durchatmen. Ich bin schon bis oben hin voll. Und dann hat sie gesagt, völlig in Ordnung. Und das ist ja dann auch so, wenn man das nicht so gewohnt ist, dann muss man das alles auf eine Art und Weise verarbeiten. Nee, ich genieße das, in ihrem Schatten da ein bisschen was zu lernen, interessiere mich, habe ein paar Favoriten, Künstler, die mir gut gefallen, deren Arbeit mir gefällt. Das können Skulpturen sein, das können Gemälde, das kann Malerei sein, das können Zeichnungen sein, alles möglich. Ich könnte auch Namen nennen, aber ich will ja, es ist völlig unbedeutend, ob ich das hier erwähne oder nicht.
Ich weiß, Sie sind ein großer Fan des Leipziger Künstlers Neo Rauch. Was schätzen Sie an ihm? Was mögen Sie an seiner Kunst?
Ich habe ihn einige Male schon getroffen. Was ich mag in den Gesprächen, ist seine Nachdenklichkeit einerseits und seine überraschenden Formulierungen andererseits. Das ist immer besonders, mit ihm zu sprechen. Wirklich, sind schöne Begegnungen. An der Malerei, und ich habe ihn auch im Atelier schon besucht, an der Malerei mag ich insbesondere, dass da etwas entsteht, was er am Anfang selber noch nicht kennt. Er hat mir mal gesagt, dass es vorkommen kann, dass er die Inszenierung ganzer Gemälde vollkommen verändert im Laufe des Entstehungsprozesses. Dass übermalt wird, dass Figuren, die am Anfang im Gemälde drin sind, nachher im fertigen Gemälde gar nicht mehr drin sind. Das ist schon wild. Und ich finde, dass man aus vielen, insbesondere seiner großen Leinwände, viel aus seinem Leben auch rauslesen kann, ohne dass ich da zu sehr interpretiere. Aber diese Kamine, diese Hochöfen da, das ist für mich immer ein bisschen Aschers Leben. Das stimmt, aber ich könnte es mir so vorstellen. Ich glaube, dass auch viel Familie drin ist in seinen Gemälden, aber wer bin ich, um das zu interpretieren? Also da sollte man lieber den Künstler selbst zu Wort kommen lassen. Aber mit ihm über seine Kunst zu sprechen, ist auch sehr interessant. Anfangs dachte ich immer, Künstler mögen das nicht, über die eigenen Werke zu sprechen, und habe dann an verschiedenen Stellen gemerkt, dass es mit ihm durchaus gewinnbringend ist, weil wenn er Lust hat zu quatschen, er einen dann auch wirklich weiterbringen kann beim Lesen seiner Bilder. Und auch übrigens seiner Skulpturen. Sein skulpturelles Gesamtwerk ist ja sehr überschaubar. Ich mag ihn als Typ. Ich weiß, dass viele ihn schätzen. Ich weiß auch, dass er oftmals eine sehr eigene Meinung hat. Mhm. Aber ich glaube, das ist in der Künstlerseele oftmals so, dass die eine eigene Meinung haben müssen und alles, was sie nicht sagen, dann in ihre Bilder packen. Und ob ich jetzt mit allem, was er hier und da und überall auf der Welt irgendwie mal gezeigt oder gesagt hat, einverstanden bin, das ist was ganz anderes. Hm. Ich schätze ihn einfach als Künstler und, soweit ich ihn habe kennenlernen dürfen, auch als Mensch. Das gilt übrigens gleichermaßen für seine Frau.
Haben Sie einen echten Neo Rauch zu Hause?
Ja, und ich habe es sehr gerne.
Ist nicht jedermanns Sache, aber ja.
Die Dinge, die nicht, wie sag ich mal, nicht zu wild sind und nicht zu abstrakt, manchmal auch furchterregend, die habe ich besonders gerne.
Sie sind auch unser Mann für den Jahreswechsel oder besser gesagt der Mann im ZDF für den Jahreswechsel, ja, an der Seite von Andrea Kiewel. Ja. Moderieren Sie willkommen. Und nachdem dies immer in Berlin am Brandenburger Tor war, geht's in diesem Jahr erstmals nach Hamburg in die Hafen City. Warum dieser Ortswechsel?
Kann ich gerne beantworten. Okay. Das hat immer am Brandenburger Tor stattgefunden. Das ist ja eine Veranstaltung, die es sowieso gibt. Und das ZDF überträgt dann diese Veranstaltung. Das ZDF selbst macht die Party gar nicht, sondern das ZDF zeigt die Bilder von dieser Party und Andrea und ich moderieren dort. Wir haben das jahrelang in Berlin gemacht, das hat auch großen Spaß gemacht. Wir sind dort durch die Corona-Zeit gegangen, das war nicht immer ganz einfach. Mhm. Ist natürlich schöner, mit Menschen zu feiern, als ohne Menschen zu feiern. In Berlin hat man sich irgendwann entschieden, dass man die Veranstaltung auf die bisherige Art und Weise nicht mehr durchführen möchte. Und als das bekannt wurde, hat es eine ganze Reihe von Bürgermeistern und Ministerpräsidenten gegeben, die sich bei meinem Chef, unserem Intendanten, gemeldet haben und gesagt haben, hallo, das hätten wir ganz gerne bei uns.
Ja.
Die Wahl ist am Ende auf Hamburg gefallen, weil Hamburg einfach unglaublich viel bietet. Neben der wunderschönen Elbe und der tollen Kulisse mit dem Michel und der Elbphilharmonie und dem Cruise Terminal und den Landungsbrücken. Für mich ganz persönlich die
Heimspiel.
Besonderheit, dass ich im eigenen Bett schlafen kann. Und da meine Co-Moderatorin Andrea Kiewel das nicht kann, weil sie ja ihre Wahlheimat in Tel Aviv hat, habe ich gesagt, ich lade sie am Vorabend zum Essen ein, damit es ein bisschen heimelig auch für sie ist.
Mhm. Wer wird dabei sein? Wie viel können wir schon verraten?
Ja, da würde ich jetzt, also ich sage mal, ich könnte schon ein paar Namen nennen.
Okay.
Das sind nationale und internationale Stars. Das Ganze hat fast Festivalcharakter. Ja, das ist ja nicht einfach eine Fernsehsendung, das ist fast ein Festival, was übrigens auf einer schwimmenden Bühne in der Elbe stattfindet, mit der Stadt im Hintergrund.
Toll.
Also wirklich, wirklich außergewöhnlich. Üblicherweise beginnt das Feuerwerk ja um 0 Uhr oder um 0.01 Uhr, wenn alle angestoßen haben. Was die Fernsehsendung Willkommen 26 im ZDF angeht, kann ich versprechen, unser Feuerwerk beginnt schon um 20.15 Uhr.
In zwei Wochen ist der erste Advent. Wie wichtig ist Ihnen so diese Zeit? Was muss in dieser Zeit unbedingt stattfinden bei Ihnen?
Für mich ist der Dezember, also der Advent, ist ja eine relativ arbeitsreiche Zeit. Insofern versuche ich da einfach gesund zu bleiben, fit zu bleiben und mich zu sortieren. Aber ich habe auch Zeit für Besinnung und Besinnliches, weil das für mich dazugehört. Das kann ein schöner Tee sein, das kann eine Kerze am ersten Advent und zwei am zweiten. Ich habe das schon ganz gern, diese Rituale. Ist eine besondere Jahreszeit. Advent heißt ja Ankunft. Man beschließt das Jahr, man lässt Dinge Revue passieren. Und das werden wir ganz genauso machen. Und ich freue mich auf eine Reihe von Gesprächen mit meinen Liebsten, wo man wirklich nochmal guckt, was haben wir gut hingekriegt dieses Jahr, was hat nicht so geklappt, was können wir nächstes Jahr besser machen, ohne dass man sich verrückt macht mit zu vielen Vorsätzen. Aber ein bisschen Einkehr darf schon sein. Und ein bisschen Auseinandersetzung mit dem Hintergrund, auch dem christlichen Hintergrund der Weihnachtszeit, finde ich, kann auch sein.
Mhm. Schaffen Sie es auch mal auf dem Weihnachtsmarkt? Machen Sie sowas gern?
Ich gehe auch mal auf den Weihnachtsmarkt, aber es ist nicht mein persönliches Go-To, um ehrlich zu sein. Weil ich bin nicht so ein Glühweintrinker und da mit Schuss und ohne Schuss und so. Mir ist da ein Schmalzgebäck und so. Wobei Schmalzgebäck würde ich schon nochmal nehmen. aber ich bin kein klassischer Weihnachtsmarktgänger. Nein, ich sag mal, wenn ich eingeladen werde oder wir in der Gruppe gehen oder so, dann würde ich schon mitgehen.
Schmalzgebäck, was gibt es denn sonst so für vorweihnachtliche Süßigkeiten, an denen Sie schwer vorbeikommen?
Baumkuchen ist eine schwere Waffe, Baumkuchen. Ja. kann ich ganz gut, auch in größeren Mengen. Lebkuchen kann ich ganz gut, also besonders Schoko. Da mag ich die braunen, also die hellbraunen nicht so gern und die dunkle Schokolade, die mag ich am liebsten. Ja, so ich kann auch gut herzhaft essen. Och, ein herrliches Schnitzel. Och Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt fange ich schon an zu schwelgen.
Ehe wir uns essen. Versehen, gibt es auch die Gans zu Weihnachten.
Ja, genau. Da hat so, jeder hat seine Vorlieben, jede Familie hat so ihre Rituale und wir sind da gar nicht festgelegt. Ich freue mich einfach, mit meinen Liebsten zusammen zu sein und das ist zwischen all den Dingen, die ich da moderiere, einfach sind das zwei, drei wunderschöne Tage. Mhm. Ja.
Und was ich und viele Fans noch wissen wollen, was ist denn mit der großen Terra X Show mit Dalli Dalli? Können wir uns darauf auch bald wieder freuen?
Das sind zwei ganz süße Sendungen. Dalli Dalli haben wir ja häufiger mal gemacht im Programm des ZDF. Das ist gar nicht ausgeschlossen, dass das wiederkommt. Und was die Terra X Show angeht, die hat mir auch große Freude gemacht, weil ich das auch so herrlich öffentlich-rechtlich finde. Wissensvermittlung einerseits mit großem Spaß, andererseits, das war ja teilweise auch ein bisschen Gaga, aber immer mit Niveau. Und mir hat das irrsinnig viel Spaß gemacht. An dem Format Terra X, das ist ja eine ganz wichtige Marke, wird immer wieder gearbeitet. Ich bin ganz sicher, dass es auch kluge Leute bei uns im Haus gibt, die immer wieder darüber nachdenken, auf welche Art und Weise man einen Show-Aspekt mit Terra X wieder verknüpfen kann. Sollte es dazu kommen, bin ich gerne am Start. Eine Sendung, die ich sehr gern gehabt habe.
Alles, alles Gute für all Ihre Vorhaben. Möge viel Geld in der Spendengala Ein Herz für Kinder zusammenkommen. Bleiben Sie gesund und vielen Dank für diesen Sonntagsbrunch.
Ich danke auch sehr herzlich, das hat großen Spaß gemacht und ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer auch Spaß dran hatten. Wünsche allen einen wunderschönen Sonntag, wo immer Sie im Sendegebiet sind und freue mich, wenn Sie dabei sind bei der einen oder anderen Sendung. Und danke für das sehr schöne Gespräch. Vielen, vielen herzlichen Dank.
Johannes B. Kerner, ein vielseitiger Mann, ein Fernsehmoderator auf verschiedensten Gebieten und diesen und andere Podcasts von MDR Sachsen, wie zum Beispiel unseren Politik-Podcast, bekommen Sie bei mdrsachsenradio.de, in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.